Vor kurzem ist ein Artikel in der FAZ erschienen, wo eine Umfrage publik gemacht worden ist, aus der klar wird, dass ein Großteil unserer Bevölkerung bereit wäre, auf ihren Datenschutz zu verzichten, um damit Leben zu retten. Es geht natürlich darum, was es für Pläne gibt seitens der Regierung oder des Robert-Koch-Instituts, um Kontakt zwischen Personen nachvollziehen zu können. Und zum Beispiel in der Umfrage geben über 70% der Befragten an, dass sie ihre persönlichen Gesundheitsdaten, Bewegungsprofile und sozialen Kontaktpunkte mit eben solchen Instituten teilen würden. Daraus folgt dann für den Auftraggeber der Umfrage wörtlich, sollte die Politik digitale Maßnahmen einleiten wollen, mit denen die Corona-Bekämpfung und zukünftig auch andere Infektionskrankheiten unterstützt werden sollen, so kann sie sich der Rückendeckung der Bevölkerung bewusst sein. Jetzt ist meine Frage an dich als jemand, der dich für Datenschutz einsetzt, woher deiner Meinung nach diese augenscheinliche Rückendeckung seitens der Bevölkerung kommt.
Also ich denke, zunächst sollte man sich diesen Artikel genauer anschauen, den Gustav Theile und Hendrik Wiedewild am 13. März in der FAZ veröffentlicht haben. Grundsätzlich ist die FAZ erstmals eine seriöse Zeitung einzusetzen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass hier ein paar handwerkliche Fehler unterlaufen sind. Erstmal UserCentrics, die ein Meinungsforschungsinstitut beauftragt hat, eine Umfrage zu erheben, ist nicht, wie im Artikel behauptet wird, ein Datenschutz-Startup, sondern es ist eine GmbH, die Einwilligungsverwaltung von Unternehmen gegenüber ihren Nutzern verwaltet. Also erstmal an Daten interessiertes Unternehmen. Und dann muss man auch zweitens fragen, in welcher Situation wurde hier eine Studie durchgeführt seit Anfang März. Wir leben seit Anfang März in einer großen Ausnahmesituation, wo Menschen direkt persönlich zu existenziellen Fragen herausgefordert sind, die Gesundheitsfrage. Das heißt, Menschen befinden sich auch in einem besonders, sage ich mal, erregten oder besonders sensiblen Zustand. Und dann ist der dritte Punkt, dass die Fragen, die hier gestellt werden in dieser Studie handwerklich, auch wenn man das empirisch bei sozialwissenschaftlichen Studien machen würde, einfach fehlerhaft und suggerierend gestellt. Beispielsweise wird in der Studie gar nicht informiert und auch im Artikel nicht darüber gesprochen, welche Maßnahmen denn zielführend, effizient und effektiv sind, also wirklich etwas dazu beitragen, die Gesundheit der Bevölkerung zu erhöhen und das Virus einzudämmen. Und auch zu fragen, wie lange sollen denn Maßnahmen gelten? Es wird in der Sondersituation einer Pandemie werden Fragen gestellt, die genau auf diesen emotionalen Ausnahmezustand der Menschen auch passen, aber sie sind sehr schwammig, sehr suggerierend, sehr oberflächlich gestellt. Und vielleicht können wir darauf direkt nachher noch gehen. YouGov und das Sinus-Institut haben Ende 2017 die Bevölkerung schon einmal befragt. Sie haben generell ein Datenschutzverhalten und da haben 93% angegeben, dass sie den Schutz persönlicher Daten besonders wichtig finden, außerhalb einer Ausnahmesituation. Also ich denke, da sehen wir schon auch, wir müssen das sehr genau in den Kontext sehen. Wann wurde diese Studie jetzt erstellt und wie wird hier geframed, also wie werden Fragen gestellt? Und da sehe ich einige Probleme in der Studie.
Ja, Framing ist das richtige Stichwort. Aus der Studie oder aus den Fragen selber liest sich nämlich auch, zumindest im Subtext raus, dass da so eine Art Lebensrettung stattfinden kann. Also ganz konkret werden Leute gefragt, ob sie bereit sind, ihre Daten für den Schutz Dritter und sich selbst freizugeben. Also folgt daraus erstmal die Frage, kann man überhaupt durch Aufgabe des Datenschutzes Leben retten?
Man kann durch die zur Verfügung stellen von zielführenden Informationen in dieser Krise jetzt durchaus Leben retten. Und das geben auch Menschen wie der Bundesdatenschutzbeauftragte, Herr Kelber, Ulrich Kelber, zu Wort. Genauso auch Anke Domscheit-Berg von den Linken, die sich dazu geäußert hat. Aber es muss immer, darauf hat der ehemalige Bundesdatenschutzbeauftragte Herr Schaar aufmerksam gemacht, eine praktische Konkordanz herrschen. Das heißt, wie kann ich eine geringstmögliche Beeinflussung der Grundrechte Gesundheit, Freizügigkeit und Datenschutz erreichen? Es kann nicht darum gehen, das eine gegen das andere auszuspielen. Wenn ich das dann tue, wenn ich, und da bin ich bei einer Auflistung von Peter Schaar, wenn ich schaue, hat individuelles Tracking von Infizierten und deren Kontaktpersonen ein Ziel und läuft es zweckmäßig? Kann ich dadurch das also ganz genau bestimmen? Läuft eine Installation und Nutzung einer möglichen App, die jetzt in den nächsten Tagen vom Robert-Koch-Institut vorgestellt werden soll, zumindest nach deren Verlautbarung, läuft so eine App in der Installation freiwillig und informiert? Weiß ich also genau als Nutzer, worauf ich mich einlasse? Werden Daten nur lokal erhoben und auch lokal verarbeitet? Werden sie anonym verarbeitet? Und sind sie auch in der Speicherung begrenzt? Und werden sie schließlich zum Beispiel nach 14 Tagen auch dann gelöscht? Das ist ganz, ganz wichtig, in einer solchen Situation auch wirklich ein zeitliches Limit dessen zu setzen und zusätzlich auch den Missbrauch durch Dritte zu verhindern. Unter diesen Voraussetzungen und diese praktische Konkordanz beachten, können solche Daten tatsächlich nützlich sein. Aber nochmal, es geht nicht darum, dass ich die eine Sache gegen die andere ausspiele.
Wenn jetzt Leute sich freiwillig dafür entscheiden wollen, ihre Daten in dem Sinne nutzen zu wollen, was sollte man denn darüber wissen, was das denn für Folgen haben könnte? Also ganz konkret, wenn ich bereit bin, jetzt wie viele laut dieser Studie meine Gesundheitsdaten freizugeben, was kann das für Folgen für mich und für die Gesellschaft haben?
Also ich denke, was mir persönlich auch ein bisschen zu kurz kommt in dieser Debatte, die Frage, was sind Standortdaten genau und was sind Gesundheitsdaten? Es wird oft von nur Daten allgemein gesprochen. Wenn wir von Standortdaten sprechen, also wo sich ein Mensch zu welcher Zeit konkret aufhält, ist das eine. Gesundheitsdaten können sehr viel weitergehender sein. Das geht von der Temperatur, der Bewegungshäufigkeit, dem Puls, dem Herzschlag, auch erlebte Unfälle, Teilnahme an örtlichen Selbsthilfegruppen, wie zum Beispiel anonymen Alkoholikern. Das ist also eine sehr viel weitergehende Kategorie, wo auch Teile von Standortdaten, wie ich genannt habe, gerade einfließen können. Aber es ist auch eine Kategorie, die besonders geschützt ist durch Artikel 9 Absatz 1 der Datenschutzgrundverordnung. Warum sind die besonders geschützt? Ich kann, wenn ich solche Daten aufgreife und sammle und auch zusammenführe, ein sehr starkes Profil von Menschen aufstellen, wie sie ihren täglichen Alltag gestalten und auch wie sie gesund sind. Und das weckt natürlich Begehrlichkeiten von Krankenkassen, von Arbeitgebern und anderen Stellen, die wissen möchten, wie lebt dieser Mensch? Was hat er für ein tägliches Leben? Was hat er für Angewohnheiten? Wie leistungsfähig ist dieser Mensch? Ja, wie oft wird er zum Risiko? Als Risiko für mich als Arbeitgeber, aber auch als Risiko vielleicht für die Mitmenschen. Und wir sehen das, wir haben 2017 auch mit anderen für die Stadt Freiburg, wir als Selbstbestimmt Digital, einen Gesundheitstag mitorganisiert. Und da haben wir das Thema solche Gesundheitsdaten und Tracking, Variables, wenn Menschen sich solche Fitnessbänder kaufen beispielsweise, um sich selber zu messen, zu perfektionieren, zu optimieren in ihrer Leistung. Wenn hier Krankenkassen oder andere Anbieter sagen, sie ermöglichen einem Rabatte und leichtere, bessere Bedingungen. Und wenn man Daten dafür rausgibt, kommen wir in eine ganz schwere gesellschaftliche Schieflage. Denn das eine ist etwas, wenn es freiwillig ist. Wenn es aber kippt und plötzlich zur gesellschaftlichen Norm wird, sozusagen, dass die, die nicht rausgeben wollen, die Benachteiligten sind, dann haben wir keine Freiwilligkeit mehr und dann haben wir eigentlich eine neue gesellschaftliche Norm, immer alles herausgeben zu müssen. So eine Norm ist in China mit dem Social Scoring-Verfahren schon vom Staat institutionalisiert. Die gibt es dort schon. Und dort wird massiv und permanent in das Leben, das Alltagsleben der Menschen eingegriffen. Das heißt, Gesundheitsdaten im gesellschaftlichen Umgang können massive Auswirkungen auf das gesellschaftliche Miteinander haben.
Jetzt kann man sich ja auch vielleicht denken, wenn man so eine Umfrage sieht oder wenn man gefragt wird dazu, dass wir jetzt gerade in der Krise sind und dass dementsprechend all solche Maßnahmen nur temporär gelten sollen. Ist das deiner Meinung nach realistisch?
Zwei Dinge. Das eine, ob es realistisch ist und das andere, ob es geboten ist. Von unserem Grundgesetz her haben wir die Möglichkeiten nach Artikel 17a und 19 Grundrechte bei besonderen Fällen wie in einer solchen Krise einzuschränken. Wir haben aber auch den Artikel 1 und den Artikel 146 im Grundgesetz, die ersten sagen, dass sich alle Institutionen im Staat an dieses Grundgesetz und die Grundrechte halten müssen und auch, dass dieses Grundgesetz nur abgeschafft werden kann, wenn das Volk sich für eine neue Verfassung ausspricht. Das heißt, die Grundrechte müssen permanent gelten und wenn sie ausgesetzt werden oder eingeschränkt werden, darf das immer nur zweckgenau passieren und für eine bestimmte Zeit. In einem demokratischen Staat wie der Bundesrepublik ist es nicht erlaubt und nicht möglich und auch nicht wünschenswert, sowas dauerhaft auszusetzen. Dann wären wir in einem Zustand, wo Grundrechte auf Dauer nicht mehr gelten, dann sind wir in einem Diktaturzustand. Und das haben zum Glück auch die Bundestagsabgeordneten, als sie vergangene Woche diesen Beschluss gemeinsam gefasst haben, Einschränkungen vorzunehmen, mehrfach ausgedrückt. Ich denke, es ist auch wichtig, dass der Bundestag das gemacht hat, als demokratisch stark legitimierte Institution. Und man merkt es auch an der Debatte, die von verschiedenen Politikerinnen jetzt angestoßen wurde, dass ein Bestreben danach ist, zu fragen, wann hören diese Eingriffe wieder auf. Es ist das sorgfältig abzuwägen, ganz klar, wie lange brauchen wir sie noch, um wirklich die Krise zu bekämpfen. Aber auch immer zu fragen, lasst uns das nicht zum Normalzustand werden. Es muss möglichst schnell auch wieder zurückgehen. Wir brauchen wieder die vollständige Zurverfügungstellung der Grundrechte. Also es lässt sich gesellschaftlich schon auch sehen, dass da eine Sensibilität für da ist. Man muss trotzdem da wachsam bleiben. Das sind wir auch als Selbstbestimmt Digital und andere Organisationen. Wer hat jetzt ein Interesse, vielleicht noch eine Verlängerung eines Ausnahmezustandes weiter vorangehen zu lassen? Welche Akteure, welche Interessen stehen hier im Spiel? Grundsätzlich sehe ich da jetzt noch nicht allzu schwarz für diesen Moment, weil die Sensibilität im öffentlichen Raum da ist. Ich denke aber, dass so unsaubere Artikel, wie jetzt dieser angesprochene von der FAZ vom 13. März, jetzt nicht dazu beitragen, das eben sachlich und ruhig und genau zu diskutieren. Grundsätzlich müssen aber solche Maßnahmen immer zeitlich beschränkt sein.
Ja, vielleicht sollten wir da auch nochmal drauf eingehen, dass ihr euch ja dann eben vor allem damit beschäftigt, dass man eben so seine Selbstbestimmung im digitalen Raum, den Schutz seiner eigenen Daten nicht einfach so aufgibt oder zumindest, dass das ausgehandelt werden muss. Gibt es trotzdem aus deiner Sicht jetzt von den angepeilten Maßnahmen sinnvolle darunter?
Naja, also ich hatte ja vorher diesen Katalog, den Peter Schaar am 30. März auf heise.de veröffentlicht hat, angesprochen. Ich denke schon, dass wir in einer Ausnahmesituation sind. Gleichwohl müssen wir in einer Ausnahmesituation immer ein paar Grundsätze beachten. Eben diese praktische Konkordanz, von der Schaar spricht, wie kann ich Grundrechte in Einklang bringen, wie kann ich sie möglichst wenig beeinflussen. Wenn wir also eine Smartphone-App herstellen und das RKI, das Robert-Koch-Institut, das mit anderen Institutionen zusammen machen möchte und das unter diesen Grundsätzen geschieht, ist es wirklich zielführend, ist es zweckgebunden, ist es freiwillig, informiert, anonym in der Verarbeitung, ist es genau genug, dann kann ich mir das schon vorstellen, das einzusetzen. Man muss diesen Einsatz natürlich auch wieder dann zeitlich begrenzen. Das darf jetzt nicht zum Dauerstandard für 2021 und die folgenden Jahre dieser 20er Jahre sein. Also es muss ein Mittel für die Stunde sein, für die jetzige Zeit. Das darf aber nicht zum Selbstläufer werden. Ist praktisch, dann nehmen wir das jetzt grundsätzlich für alle Infektionskrankheitenbekämpfungen. Das kann nicht sein. Also ich denke, unter diesem Katalog, den ich vor aufgeführt habe, kann jeder auch nachlesen, von Peter Schaar auf heise.de am 30. März veröffentlicht, ist sowas durchaus machbar. Wie gesagt, unter diesen Voraussetzungen, in der sorgfältigen Abwägung, wie können wir möglichst wenig Grundrechte beeinflussen, auch nicht das Grundrecht körperliche Unversehrtheit, also auch nicht das Grundrecht Gesundheit.
Vielleicht zuletzt noch, du hast ja auch vorhin erwähnt, dass das auch immer auf der Freiwilligkeit der betroffenen Person beruhen sollte. Und dafür ist ja auch unabdingbar, dass man eben auch Bescheid weiß, also auf was man sich da einwilligt. Und deswegen, glaube ich, setzt ihr euch ja auch jetzt so vehement dafür ein, dass man da in der Sicht aufgeklärt wird. Was sind jetzt eure Ideen, wie man eben dafür sorgen kann, dass jeder oder jede da, mit bestem Wissen und Gewissen sich diese Entscheidung stellen kann?
Ja, also ich denke, ein Punkt ist, den Kontext immer zu sehen. Ein Smartphone-App ist ein Punkt, der hilft, aber es helfen ja viele weitere Punkte noch, ne? Die generellen Maßnahmen, die momentan gelten, wie die Kontakteinschränkungen, dass ich Abstand halte, nur nicht wenig, sondern nur bei notwendigen Dingen im öffentlichen Raum bin. Aber auch die aktive Hilfe, wo kann ich anderen helfen, wie kann ich meine Nachbarn unterstützen, wie kann ich vielleicht auch unsere europäischen Nachbarn unterstützen oder Menschen in Krisenregionen gerade. Da gibt es ganz viele Punkte, die der Einzelne jetzt tun kann. Da ist ein Punkt darunter, möchte ich auf meinem Smartphone eine solche App, wenn sie denn kommt und die entsprechenden Punkte einhält, die ich genannt hatte, möchte ich so eine App installieren. Ja? Also das zeigt diesen größeren Kontext auch. Und dann ist es, denke ich, einfach wichtig, dass man sich selbst auch weiter ruhig, sachbezogen, bei guten Quellen informiert, beim Robert-Koch-Institut, beim öffentlichen Rundfunk, wenn es da um Ticker zu Corona, wie von der Tagesschau zum Beispiel, geht. Dass man diese Debatte auch weiter kritisch und wach verfolgt. nicht in die Panik zu gehen, sondern sich aktuelle, ruhige Informationen zu holen. Also bloß, das ist tatsächlich mein Ratschlag, keine raschen, schnellen Informationen weiterbreiten, die man schnell per WhatsApp, per Facebook oder anderen Social Media bekommt. Da ist die Gefahr groß, dass man unsaubere Nachrichten teilt oder einfach auch Falschinformationen weiterleitet. Also das ist momentan ein großer Punkt, sensibel sein für Quellen, runterfahren in der Geschwindigkeit, das müssen wir in vielen Bereichen in unserem Alltag jetzt sowieso schon. Das heißt aber auch bei der Informationssuche, Informationsteilen, gute Quellen suchen, Quellen überprüfen und wach in der Debatte sein. Und sich aktiv beteiligen, helfen, wo man es kann, diese Solidarität leben. Und auch politisch wachsam eben bleiben. Wem nützt die Krise jetzt gerade? Wer möchte sie benutzen für eigene Interessen? Wie kann man diese Krise jetzt effektiv grundrechtskonform bekämpfen? Ich denke, das ist so ein Bündel, was jeder Einzelne auch machen kann. Und wir versuchen auch, wenn du darüber noch sprechen möchtest, wir versuchen auch als Hessisch im Digital da unseren Teil zu beizutun.
Ja, also eine Minute haben wir noch Zeit. Möchtest du vielleicht noch kurz darauf hinweisen, was ihr da an Informationsquellen anbieten könnt?
Genau, auf selbstbestimmt-digital.de. Da bieten wir wöchentlich aktualisiert ab dieser Woche frische Informationen an. Wir verfolgen die Debatte und geben auch Beratungen, Ratschläge, wie jetzt auch über das Interview heute, haben auch neue Formate wie ein SD-Forum Remote aufgelegt. Und wenn es politisches Handeln gilt einzusetzen, denken wir auch über solche Dinge wie offene Briefe mit anderen Nichtregierungsorganisationen nach, sollte zum Beispiel Maßnahmen übers Ziel hinausschießen.